SWR aktuell Infodate am Morgen.
Die Wahl in den USA läuft. Unser Thema natürlich heute früh hier in SWR aktuell. Ich bin Stefan Eich. Guten Morgen. Die USA haben gewählt. Es ging um die Frage, wird der Republikaner Donald Trump nochmal US-Präsident oder wird Kamala Harris von den Demokraten die erste Präsidentin? Das Endergebnis steht noch nicht fest. Was schon bekannt ist, fasst jetzt SWR aktuell Redakteur Sebastian Felser zusammen.
Trump und Harris gewinnen laut den Berichten der großen US-Fernsehsender in vielen Bundesstaaten, die man ihnen bereits im Vorfeld zugeschrieben hatte. Also keine Überraschung, Trump kann sich zum Beispiel Florida, Texas, Tennessee und Ohio sichern. Kamala Harris dagegen gewinnt demnach unter anderem New York, Illinois, Kalifornien oder Colorado. Das ist alles soweit erwartbar. Und spannender wird es natürlich in den 7 Swing States. Darüber haben wir auch vorher schon ganz viel berichtet. Aber da sind die meisten Auszählungen noch nicht weit genug fortgeschritten, sodass man sie der einen oder anderen Seite eben fest zuschreiben kann. Aber in einem Swing State, da gibt es wohl schon eine Entscheidung, die ein erster Fingerzeig sein könnte. Laut mehrerer Medien, darunter CNN und ABC, gewinnt Trump nämlich in North Carolina. Dort sind 16 Wahlmännerstimmen zu vergeben. Zum Vergleich, Pennsylvania, was ja so begehrt ist, da gibt es 19 Wahlmännerstimmen. Und auch in den übrigen Swing States liegt tatsächlich im Moment Trump in den Auszählungen vorn. Da sind teilweise noch viele Stimmen offen, sodass sich das auch wieder drehen kann, aber es bleibt spannend. Im Moment liegt das Momentum sicher eher auf Seiten von Donald Trump und seinen Republikanern.
Die Zählung von CNN ist nochmal aktualisiert worden. Trump weiterhin bei 230 Stimmen, Harris bei 169. Donald Trumps Anhänger treffen sich in Florida zur Wahlparty in West Palm Beach. Dort wird später natürlich auch Trump selbst erwartet. Reporterin Sarah Schmidt ist schon da.
Also die Stimmung ist hier einigermaßen gelöst. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dass sie sehr zuversichtlich sind, dass Donald Trump hier heute Abend einen Sieg nach Hause bringen wird. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, so eine Mischung aus Rallye, also so einer Demo und einem Gala-Dinner. Hier sind zum Teil Leute in Abendkleidern, Frauen in Abendkleidern, Männer im Anzug, so ganz klassisch, wie Donald Trump auch immer aussieht. Dunkler Anzug, rote Krawatte und dann aber die MAGA, also Make America Great Again, Kappen auf dem Kopf, um ihre Unterstützung zu zeigen. Und der Abend ist aufgeteilt für Donald Trump. Er selbst hat gesagt, dass er in Mar-a-Lago sein wird, also in seiner Residenz. Das ist ja etwa 10 Minuten Fahrzeit von diesem Hotel mit dem Convention Center, in dem ich jetzt hier gerade bin, entfernt. Und dort verfolgt er die Wahl. Da hat er auch VIP-Gäste. Unter anderem hat Elon Musk bestätigt, dass er dort vor Ort sein wird. Und dann hat Donald Trump aber auch angekündigt, dass er hier in dieses Convention Center kommt und dann auch vor seinen Anhängerinnen und Anhängern, die hier heute Abend auf ihn warten, sprechen will.
Was ein Sieg von Donald Trump bedeuten würde, dazu hat sich Wolfgang Ischinger geäußert, ehemaliger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und davor auch deutscher Botschafter in Washington.
Ich glaube keine Sekunde, dass ein Donald Trump bereit ist, sich von der Weltöffentlichkeit als Schwächling bezeichnen zu lassen, wenn er also sozusagen die Ukraine zur Kapitulation zwingen würde. So schlicht darf man sich das nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er genau das macht, was er in seiner ersten Amtszeit gemacht hat, dass er glaubt, mit persönlicher Diplomatie, also ich rufe Putin an und dann löse ich das Problem, dass das versucht. Das ist ihm mit dem nordkoreanischen Diktator ziemlich misslungen. Die Zahl der großen Durchbrüche, die kann man wirklich an der halben Hand abzählen. Das wird er versuchen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt die Sorge haben müssen, dass er sozusagen hier sozusagen eine Katastrophe der europäischen Sicherheit produziert. Das möchte Donald Trump auch nicht. Der möchte zeigen, dass er Herr des Hauses ist.
Auch in Brüssel bei der Spitze der EU wird die Auszählung natürlich genau beobachtet. Katrin Schmidt berichtet.
Die Spitzen der Europäischen Union halten sich noch bedeckt. Das galt sowohl für den Wahlkampf als auch den Wahltag sowie das aktuelle Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber klar ist, die Vorbereitungen laufen auch heute auf Hochtouren. In der EU-Kommission arbeitet seit Monaten eine Trump-Taskforce im Bereich der Handelspolitik. Sie bereitet sich vor auf die Drohungen des möglichen künftigen US-Präsidenten, Zölle von bis zu 20% auf Produkte aus der Europäischen Union zu erheben. Brüssel will im Zweifel schnell zurückschlagen. Eine Liste mit Produkten, auf die es Gegenzölle geben könnte, liegt bereit und unterliegt höchster Geheimhaltung. Der mit Spannung erwartete Ausgang der US-Wahlen ist für die EU auch richtungsweisend, etwa im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Stichwort NATO, sowie beim internationalen Klimaschutz und in Bezug auf die demokratische Debattenkultur.
Auch hier in Deutschland gibt es Wahlpartys, wo man sich genau anguckt, was da in den USA passiert, zum Beispiel in Freiburg.
Also ich denke auf jeden Fall, wenn Donald Trump gewinnen sollte, wird es hier in Europa ein riesen Aufrüttler sein im Hinblick auf, dass wir unser eigenes Militär besser aufrüsten müssen, weil wir uns da nicht mehr so entspannen können und auf USA verlassen können.
Die USA ist ja nicht nur so ein wirtschaftlich wichtiger Partner, sondern auch so ein Vorbild für viele Länder in der Welt, insbesondere würde ich mal sagen Deutschland. Wie heute schon gesagt wurde, ist eines von Trumps Lieblingswörtern ja das der Zölle, der Strafzölle, und es würde uns wirtschaftlich mit Sicherheit schlechter gehen, wenn er das, was er androht, umsetzt.
Es gibt auch noch Dinge, die außerhalb der USA passieren. In Israel zum Beispiel, da hat Präsident Herzog vor einem Umsturz in Krisenzeiten gewarnt. Hintergrund ist, dass Premierminister Netanyahu seinen Verteidigungsminister Gallant entlassen hat, weil er, Netanyahu, das Vertrauen zu dem Minister verloren habe. Israel-Korrespondentin Bettina Meyer erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Verteidigungsminister Gallant hatte sich zuletzt kritisch über die politischen Entscheidungen zur Kriegsführung geäußert und darauf gedrängt, eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Krieges zu finden, im Gazastreifen, aber auch im Libanon. Netanyahu hatte dies abgelehnt. Gallant selbst nannte in einer kurzen Erklärung drei Bereiche, in denen er eine andere Meinung als der Premier vertritt und die am Ende ausschlaggebend für die Entlassung waren. Die Verpflichtung zur Freilassung der Geiseln, selbst wenn dies Kompromisse bei einem Geiselabkommen einschließe. Sein Beharren, ultraorthodoxe Juden in die Wehrpflicht einzubeziehen. Und seine Forderung, eine Untersuchungskommission zu bilden, die die Versäumnisse des Staates bei der Terrorattacke vom 7. Oktober aufarbeitet. Nachfolger Gallants als Verteidigungsminister wird der bisherige Außenminister Katz, der schon viele Kabinettsposten innehatte und seit Jahren eng mit Netanyahu zusammenarbeitet.
Wir müssen unsere Stromnetze, die Datenverbindung und vor allem die Wasserversorgung besser absichern, sagt Bundesinnenministerin Faeser. Mit einem Gesetz will sie Deutschland besser auf Krisen und Attacken vorbereiten. Sie hat der Rheinischen Post gesagt, Ziel sei es, die sogenannte kritische Infrastruktur zu schützen. Lydia Wagner berichtet.
Es gehe um Einrichtungen, die lebenswichtig sind, weil sie uns mit Wasser, Lebensmitteln, Telekommunikation oder Strom versorgen, so Faeser. Das neue Gesetz soll zum ersten Mal festlegen, welche davon unentbehrlich sind, weil sie die Versorgung der Bevölkerung sichern und die Wirtschaft am Laufen halten. Dabei sollen verschiedenste Risiken mitgedacht werden. Naturkatastrophen, Terroranschläge, Sabotage oder auch menschliches Versagen. Für die Betreiber kritischer Infrastruktur soll es Richtlinien geben, die festlegen, wie sie sich schützen müssen. Also beispielsweise mit Notfallteams oder einer Notstromversorgung.
In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund gegen Sturm Graz aus Österreich mit 1:0 gewonnen. Und das Tor fiel spät, erst in der 85. Minute. Für BVB-Trainer Nuri Sahin ein sehr wichtiger Sieg.
Meiner Meinung nach auch hochverdient, auch wenn das Tor spät fällt. Aber wir hatten die totale Kontrolle. Riesenrespekt an den Gegner. Die sind extrem viel gelaufen, haben uns das Leben schwer gemacht. Wichtiger Sieg, spätes Tor, 2:0 gespielt, tut auch mal gut.
Der BVB ist damit in der Tabelle nach 4 Spielen vorerst Vierter. Anders die Stimmung beim aktuellen deutschen Meister Bayer Leverkusen. Der hat sein Champions-League-Spiel in Liverpool deutlich verloren, 0:4. Ein mögliches Führungstor der Leverkusener wurde aberkannt. Das Spiel haben sie dann aber in Halbzeit 2 aus der Hand gegeben, sagt auch Spieler Granit Xhaka.
Absolut, erste Halbzeit, wie gesagt, sehr gut, zweite Halbzeit weniger gut, beziehungsweise schlecht. Wenn du 4 Tore in 45 Minuten bekommst, kann es nicht gut gewesen sein.
Außerdem musste sich in der Champions League RB Leipzig bei Celtic Glasgow in Schottland mit 1:3 geschlagen geben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nebel und Hochnebel, später dann ein bisschen Sonne. Nicht überall. 8 bis 15 Grad.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wer künftig vom Weißen Haus aus die USA anführt, das ist heute natürlich das Top-Thema. Aber auch im Inland macht die Politik keine Pause. Am Abend kommen dann die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zum Treffen im Kanzleramt zusammen. Dort wollen die drei Ampelpartner unter anderem über die Wirtschaftspolitik und den Haushalt beraten. Philipp Eckstein.
Die Latte könnte kaum höher liegen. Beim Koalitionsausschuss geht es am Abend um die Frage, können und wollen SPD, Grüne und FDP weiter gemeinsam regieren. Zuletzt haben die drei Ampelpartner vor allem mit Streit für Schlagzeilen gesorgt. Der dreht sich aktuell vor allem um die Frage, was die Bundesregierung tun kann und sollte, um der schwächelnden Wirtschaft zu helfen. Zudem müssen sich SPD, Grüne und FDP beim Haushalt für das kommende Jahr einigen. Also bei der Frage, wofür 2025 Geld Geld ausgegeben werden soll.
Was heute Abend beim Koalitionsausschuss rauskommt, das ist offen. Und das scheint das Prinzip zu sein, nachdem die Ampel gerade wahrgenommen wird. SWR Berlin-Korrespondent Jan-Friedrich Willems.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das Kaffeesatzlesen über die Zukunft der Ampel ist ja mittlerweile zum Volkssport geworden. Scholz-Industriegipfel? Ganz klar. Damit entzieht er seinem Wirtschaftsminister das Vertrauen. Habeck schenkt Lindner die Intel-Milliarden? Dann hält die Koalition wohl doch. Aber Moment, Lindner veröffentlicht einen eigenen Wirtschaftsplan. Das ist dann wohl doch Entscheidungspapier. Worauf ich hinaus will? Niemand weiß sicher, wo es mit der Ampel hingeht. Wahrscheinlich noch nicht mal die Ampel selbst. Vielleicht täte es uns da allen ganz gut, einfach mal ein bisschen runterzukommen und durchzuatmen. Die Analyse und Sezierung selbst kleinster Gesten und Zeichen bereitet am Ende doch nur Kopfschmerzen. Das cleverste Zeichen von allen hat übrigens Justizminister Marco Buschmann gesendet. Der soll laut Terminplan heute auf dem politischen Abend des Bundesverbands der deutschen Spirituosenindustrie ein Grußwort halten. Und wie so oft liegt auch hier die Message im Auge des Betrachters. Stößt er da mit einem Likörchen auf das Ende der Ampel an oder auf das Bestehen? So oder so, Prost. Besser als Kaffeesatz ist so ein Likör allemal.
Die Meinung von Jan-Friedrich Willems. Das Bundeskabinett will heute auch noch den Gesetzentwurf zum neuen Wehrdienst auf den Weg bringen. Die Wehrpflicht bleibt weiter außer Kraft. Allerdings müssen junge Männer einen Fragebogen ausfüllen und dabei angeben, ob sie denn zum Wehrdienst bereit wären. Aus Berlin, Tim Aßmann.
Der Fragebogen wird wohl kurz sein. Eine Viertelstunde soll zur Beantwortung reichen. Gefragt werden soll unter anderem nach der körperlichen Fitness, aber auch nach der grundsätzlichen Bereitschaft zum mindestens 6-monatigen Dienst, der auf knapp 2 Jahre verlängert werden kann. Die Bundeswehr wertet die Fragebögen aus, lädt dann zur Musterung und ist sicher, genügend Freiwillige zu finden. Im ersten Jahr sollen 5.000 junge Leute so für den Wehrdienst gewonnen werden. Mehr Ausbildungskapazität steht aktuell nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums nicht zur Verfügung. Die Zahl der Wehrdienstleistenden soll aber in den nächsten Jahren steigen. Die Möglichkeit, sich wie bisher freiwillig zu melden, besteht weiterhin.
Im Bundestag geht es heute um die Gesundheitspolitik, konkret in erster Lesung um das sogenannte Gesundes Herzgesetz. Was das ist, erklärt Birte Sönnigsen.
Herzinfarkte, Schlaganfälle oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für ein Drittel aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Der Anteil ist damit so hoch wie in keinem anderen westlichen Industrieland. Um das zu ändern, setzt Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf mehr Vorsorgeuntersuchung. Wer gesetzlich versichert ist, soll Anspruch auf mehr Check-up-Untersuchungen bekommen. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Sie sollen schon früh auf genetisch bedingte Erkrankungen getestet werden. Jugendliche sollen aktiv auf mögliche Risiken durch Übergewicht oder Rauchen hingewiesen werden.
2 Milliarden Euro fehlen im Landeshaushalt von Baden-Württemberg. Das ist die Lage vor der Generaldebatte des Landtags zum neuen Etat. Grund für das Finanzloch ist, dass das Land weniger Steuern einnehmen wird als geplant. Knut Bauer.
Unmittelbar vor der Aussprache über den Etat 2025-26 treffen sich die Spitzen der grün-schwarzen Koalition zu Beratungen in der Haushaltskommission. Um das Delta von 1,8 Milliarden Euro gegenüber der ursprünglichen Planung auszugleichen, sollen nach SWR-Informationen Zuführungen in den Versorgungsfonds für Beamte weiter reduziert werden und alle Ressorts Einsparungen vornehmen. Der Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre umfasst 136 Milliarden Euro. Ein Schwerpunkt ist der Bereich Bildung mit dem Ausbau der Sprachförderung im Vorschulalter.
Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie gibt es weiterhin keine Lösung. Deshalb finden auch heute wieder in vielen Betrieben Warnstreiks statt. Laut IG Metall sollen Mitarbeiter von 66 Betrieben in Baden-Württemberg mitmachen und in Rheinland-Pfalz wird bei 18 Unternehmen gestreikt. SWR-Wirtschaftsredakteurin Jenny Bayern.
Baden-Württemberg wird unter anderem im Audi-Werk in Neckarsulm, bei Warta in Ellwangen, Bosch in Wernau und Siemens Logistics in Konstanz gestreikt. Hier sind außerdem Kundgebungen geplant. Zusätzlich wird es mehrere größere überbetriebliche Kundgebungen geben, zum Beispiel in Offenburg, Stuttgart-Feuerbach und Wiesloch. In Rheinland-Pfalz sind unter anderem Metallerinnen und Metaller von Gebrüder Pfeiffer in Kaiserslautern, ZF in Koblenz, Magna in Landau und Hörmann in Mainz zu Warnstreiks aufgerufen. In anderen Betrieben sollen die Beschäftigten ihre Arbeit eine Stunde früher beenden, zum Beispiel bei KHS in Bad Kreuznach.
Nicht nur die Metaller streiken, auch viele Busse und Bahnen in Baden-Württemberg fahren heute nicht oder mit Verspätung. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH SWEG und der Albtal-Verkehrsgesellschaft AVG dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Paulina Flath.
Betroffen sind Strecken in Rhein-Neckar, Karlsruhe, Südbaden, Vils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken. Dort sollen vor allem Busse und Bahnen der SWEG ausfallen, auch ganz viele Schulbusse. Ersatzverkehr könne das Unternehmen nicht organisieren, hieß es. In Südbaden rechnet die SWEG damit, dass viele Bus- und Bahnfahrer dem Streikaufruf folgen werden und deshalb vielerorts der ÖPNV stark eingeschränkt sein wird oder sogar komplett ausfällt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.